Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast. Unser Motto hier auf meinsportradio.de und getreu diesem Motto blicken wir jetzt zurück auf den dritten Spieltag der Champions League zusammen mit den Kollegen von 90 plus und klären die Fragen. Borussia Dortmund nach dem guten Saisonstart, ist die aufgeflammte Euphorie jetzt mittlerweile so ein bisschen zum Erliegen gekommen? Kriegt er auf Zypern, nämlich der BVB, den nächsten Dämpfer verpasst? Setzt sich das fort, was ich in den letzten Wochen bereits leicht angedeutet hatte? Was läuft beim BVB falsch? Wie ist Leipzigs erster Dreier in der Champions League einzuordnen? Und welche Aussagekraft hat der souveräne Bayern-Sieg gegen das allerdings auch fußballerisch etwas limitierte und defensiv doch heillos überforderte Celtic Glasgow? Hat Jupp Heynckes das Bayern-Schiff wieder auf Kurs gebracht? Diese und weitere Fragen klären wir rund um den Champions-League-Spieltag Nummer 3 mit Marius Merk und Manuel Behlert von 90plus. Hallo ihr beiden.
Servus.
Dann lasst uns doch gleich beim FC Bayern anfangen, beim 3:0 gestern gegen Celtic Glasgow. Jupp Heynckes hatte das Fazit bei Sky folgendermaßen gezogen. Wir hören mal rein.
Ja, ich denke, dass wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir wahnsinnig viele Torchancen herausgearbeitet haben, hätten auch viel mehr Tore erzielen müssen. Dann haben wir nach hinten heraus haben wir einfach zu viel zugelassen. Das heißt, zwei, drei Torchancen des Gegners. Das ist etwas, was wir abstellen müssen, weil wenn man auch beim Stande von 3:0 einen Gegentreffer bekommt, fängt plötzlich alles an anders zu werden. Und man muss immer zu Null spielen. Das hat Priorität.
Es gab ja schon große Lobeshymnen gestern nach dem Sieg dann über die Mannschaft. Die brachen da herein von allen Seiten. Manuel, wie hast du die Partie gesehen? Heynckes hat ja schon die entsprechenden Fehler angesprochen.
Genau, das sehe ich ähnlich. Ich fand über 50 bis 60 Minuten wirklich ein sehr gutes Spiel. Bayern waren spielfreudig, spritzig. Man hat gemerkt, dass sie den viel angesprochenen Spaß schon haben. Aber die Konzentration über 90 Minuten konnten sie einfach noch nicht aufrechterhalten. Ich denke, in den letzten Minuten, da hat Heynckes vollkommen recht, da gab es tatsächlich zu viele Chancen für Celtic, die auch hätten im Gegentreffer enden können. Natürlich hätte Bayern auch mehr Tore schießen können, aber ja, 60 gute und 30 eher schwächere Minuten, das ist schon ein kleiner Fortschritt. Gegen Freiburg gab es ja auch eine Phase, die nicht so gut war, aber es liegt noch viel Arbeit vor Bayern und vor Heynckes. Aber wichtig ist, dass, wie er auch angesprochen hat, dass die Null steht in beiden Spielen und das gibt halt einfach auch ein bisschen Vertrauen für die nächsten Aufgaben jetzt.
Und die werden ja nicht unbedingt leichter, Marius, also gegen Leipzig zum Beispiel oder auch gegen Paris dann in der Champions League wieder. Da darf man sich sowas dann nicht erlauben wie gestern gegen Celtic.
Nein, das wären dann so wahrscheinlich wie immer die viel zitierten Wochen der Wahrheit. So wird wahrscheinlich dann im Vorfeld beschrieben werden. Aber nein, so solche Lücken wie am Ende darf man sich gegen die Mannschaft nicht erlauben. Man hat ja gesehen, was in Paris passiert ist, als solche Lücken da waren. Ich fand es gestern was für Sven Ulreich, denke ich, auch mal ganz schön, dass er sich mal auszeichnen konnte. Hat meiner Meinung nach zwei sehr starke Paraden gemacht. Und ich denke, da Manuel Neuer noch eine Weile ausfällt, ist es ganz wichtig, dass auch mal sein Ersatzmann sich mal auszeichnen konnte und ein bisschen Selbstvertrauen sammeln konnte.
Wurde ja auch von Jupp Heynckes dann hinterher nochmal ausdrücklich gelobt für diese zwei Szenen, wo er sich eben gut präsentiert hat. Manuel, das Spiel der Bayern nach vorne, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Pep Guardiola, gut, ich weiß, diese Vergleiche hinken und das ist auch nicht unbedingt fair, jetzt diesen Vergleich anzustellen, aber es ist ja schon ein bisschen fluider geworden, was die Bayern jetzt unter Heynckes spielen im Vergleich zu Ancelotti, aber doch noch sehr viel über die Flügel, viele Flanken.
Ja, das ist aber auch ein bisschen der Spielstil von Heynckes damals in der Trippelsaison und auch in der Saison davor. Als Ribéry und Robben in ihrer Prime waren, hat er auch einen Flügelfokus hochgehalten, hat auch mit vielen Flanken gespielt. Dass das vielleicht jetzt nicht mehr so praktikabel ist, wird sich herausstellen. ich denke, dass das Spiel jetzt gestern schon ein Schritt nach vorne war, nach dem Freiburg-Spiel. Die Flanken sind auch genauer gekommen. Also es war gerade am Anfang der Saison so, dass die Flanken relativ blind hereingeschlagen wurden. Das Problem kennen wir schon aus der letzten Saison. David Alaba hat zum Beispiel das Flanken meiner Meinung nach seit anderthalb, zwei Jahren vollkommen verlernt. Koeman hat auch viele Dinge relativ blind reingebolzt. Und das hat man gestern gesehen, dass das schon besser geworden ist. Also dass er auch dieses Problem erkannt hat. Koeman hat den Kopf gehoben vor seiner Vorlage zum 2-0, was für mich ein wunderschönes Tor war. Das sind alles so kleine Ansätze, die jetzt schon bearbeitet wurden und die in den nächsten Wochen verfeinert werden müssen. Guardiolas Spielstil war anders als der von Heinkes, aber die Variabilitäten der Offensive, die durch die verschiedenen Personalien, auch James Rodriguez, der in den nächsten Wochen sicherlich wieder integriert wird, herzustellen ist, das denke ich, das wird Heinkes auf die Reihe bekommen und das wird sich auch zeigen.
Die Genauigkeit der Flanken, die du angesprochen hast, das ist auch etwas, was Heinkes hinterher nochmal herausgestellt hat, gerade in Bezug auf Coman. Dem hat er nämlich, wie er selber gesagt hat, auch gesagt, wenn du eine Flanke schlägst, nimm erstmal ein bisschen Tempo raus, guck mal, wo die übrigen Mitspieler sind und dann schlag die Flanke. Hat ja, wie gesehen, ganz gut geklappt, Marius. Muss man Fußballern sowas explizit nochmal erklären? Unter Ancelotti scheint so eine genaue Erklärung ja nicht vorgekommen zu sein.
Zumindest was man hört, jetzt oder was man liest, scheint auch Ancelotti nicht unbedingt der größte Fan von Detailarbeit gewesen zu sein in allen Aspekten. Also ich denke, dass so ein Ratschlag von Jupp Heynckes, der so lange im Geschäft ist und solche Kleinigkeiten auch erkennt, ja. Normalerweise müsste man davon ausgehen, dass auch Carlo Ancelotti solche Kleinigkeiten erkennt. Das bringt dann schon was für so einen jungen Spieler, das dann nochmal explizit so einen kleinen Tipp zu kriegen, wie man gestern gesehen hat, ist die Wirkung ja doch umso größer. Dass man den Kopf hochmacht beim Flanken, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wenn der Spieler wirklich darauf hingewiesen werden muss, dann ist es wohl auch besser, dem Spieler das zu sagen. Ich sehe das relativ simpel, aber es war anscheinend eine effektive Maßnahme.
Aber scheint ja eine der Arten zu sein, die Jupp Heynckes jetzt angewendet hat und damit eben auch Erfolg hat. Jerome Boateng wurde bei Sky auch gefragt, was macht denn Jupp Heynckes jetzt so viel anders? Wir hören mal rein.
Er hat sehr gutes Fingerspitzengefühl. Die ganze Mannschaft folgt ihm, hat eine sehr klare, deutliche Ansprache, gibt taktische Vorweisungen. Und ich glaube, das ist gut für jeden Spieler, auch für die Spieler, die vielleicht jetzt nicht so viel gespielt haben oder jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Jeder ist wichtig und das Gefühl gibt er auch jedem Spieler.
Manuel, also ist eine Handschrift von Heynckes schon absolut zu erkennen. Bei Boateng hat es schon gewirkt.
Ja, Boateng und Heynckes sind ja gute Freunde, gerade in der Trippelsaison war Boateng ja maßgeblicher Bestandteil und der Abwehrchef. Das ist bei Boateng jetzt auch durch Verletzungen und eben die angesprochenen Querelen mit Ancelotti nicht so lief, hat man ihm auch ein bisschen angemerkt. Das hat die Stimmung gedrückt und das scheint im Moment wirklich so zu sein, dass die ersten beiden Spiele und vor allem die Erfolge, also es ist ja erstmal, spielt es keine Rolle, ob das jetzt schon fußballerisch nah an der Perfektion ist oder nicht, sondern einfach, dass du nach zwei Spielen mit 18-0 Toren rausgehst, nachdem du zuvor zweimal 2-2 gespielt hast und 13-0 verloren hast und dass einfach diese kleinen, wie der Marius eben schon angesprochen hat, diese simplen Anpassungen, dass die schon funktionieren und das hilft der ganzen Mannschaft und natürlich Boateng, der sich jetzt noch mehr wertgeschätzt fühlt, der wieder den Stammplatz sicher hat, weil Süle wird in der Rotation eine Rolle spielen und Martinez wird eher im Mittelfeld spielen. Das weiß Boateng natürlich auch, dass er jetzt auch ein großer Profiteur von der ganzen Geschichte ist. Und deswegen ist die Aussage vollkommen nachvollziehbar. Und es zeigt auch, dass die Mannschaft, nicht nur Boateng, sondern dass die ganze Mannschaft dem Trainerwechsel positiv gegenübersteht.
Und das zeigt sich ja auch dann in den Ergebnissen. Es geht wieder in die richtige Richtung. Bayern auf Kurs, Achtelfinale, 6 Punkte in der Tabelle. Nummer 2 hinter Paris Saint-Germain und die haben sich gegen Anderlecht mit 4-0 behauptet am gestrigen Spieltag. Anderlecht entsprechend auch mit 0 Punkten am Ende der Tabelle. Glasgow auf Platz 3 mit 3 Punkten. Manuel, so kann es aus Sicht der Bayern sicherlich weitergehen. Erwartest du jetzt schrittweise Steigerung in den nächsten Wochen? Bis wann geht die Entwicklung? Wie lange braucht Heynckes?
Ja, es ist jetzt ganz wichtig, dass er den Rhythmus aufrechterhält. Also er hat jetzt viel Wert darauf gelegt, Automatismen zu generieren. Deswegen hat er auch zweimal eine fast unveränderte Mannschaft auf den Platz geschickt. Er hätte sicherlich ein bisschen rotieren können, aber wollte er nicht, weil einfach damit alles erstmal passt. Und das wird jetzt auch gegen HSV, wird es, denke ich, die ersten Anpassungen geben, dass auch die Spieler, die jetzt noch nicht gespielt haben, eben das Gefühl bekommen, wie Boateng angesprochen hat, auch wichtig zu sein, dann auch auf dem Platz zu glänzen. Und ja, die Einheiten sind intensiver geworden. Der Rhythmus mit Spielen in jeden drei Tagen kommt jetzt. Und ich denke, dass die Entwicklung mit den Spielen kommt. Also das jetzt kommt der HSV, also jetzt geht's zum HSV, dann fährt man nach Leipzig, dann kommt Leipzig, dann fährt man nach Glasgow, dann nach Dortmund. Also da sind viele Auswärtsspiele. War natürlich zum Auftakt jetzt ganz nett, dass man zwei Heimspiele hatte. Und jetzt wird es darauf ankommen, wie die Bayern-Mannschaft dann auch unter Druck reagiert. Die wird jetzt häufiger unter Druck stehen vom Gegner und wird die Aufgaben werden schwerer. Das wird eine Entwicklung sein, die gerade unter Berücksichtigung der offenbar vorherrschenden Fitnessdefizite mit Sicherheit auch noch bis nach der nächsten Länderspielpause noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Aber das Spiel gegen Paris ist meiner Meinung nach erst, das ist ja das letzte Gruppenspiel, das ist im Dezember. Und bis dahin sollte er sie in Topform haben, weil vielleicht geht es ja tatsächlich noch darum, den Gruppensieg einzufahren am letzten Spieltag.
Es ist ja durchaus noch alles möglich für die Bayern in dieser Gruppe und viel möglich ist auch für Rasenball Leipzig in der Gruppe G. Die stehen nämlich nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Porto mit ihrem ersten Dreier in dieser Champions League Saison und in der Geschichte der Champions League führt die Leipziger auf Platz 2 in dieser Tabelle hinter Besiktas Istanbul. Und über die Leipziger sprechen wir gleich hier bei uns auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus bei 90plus on air.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Champions League Nachlese hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen Marius Merck und Manuel Behlert von 90plus und wir schauen auf die Gruppe G und auf Rasenball Leipzig, die sich mit 3:2 zu Hause gegen den FC Porto durchgesetzt haben und den ersten Sieg in ihrer Champions League Historie, in ihrer noch jungen Champions League Historie eingefahren haben. Wir lassen zunächst mal den Trainer Ralf Hasenhüttl erklären, wie er denn das Spiel wahrgenommen hat. Bei Sky hat er sich geäußert.
Du musst das Spiel eigentlich mit 2-3 Toren Unterschied gewinnen. Wir waren heute, wie ich finde, die klar bessere Mannschaft, haben endlich ein bisschen mehr von dem gezeigt, was wir wirklich können. Und deswegen, mir war schon klar, dass das jetzt brauchen wird, ein, zwei Spiele in der Champions League. Aber ich glaube, wir sind jetzt angekommen und wir sind auch für die nächsten Spiele zuversichtlich, dass wir auch wieder Siege landen können.
Marius, wie siehst du es? Ist Rasenball Leipzig angekommen in der Champions League?
Ich denke, nicht nur das Spiel gegen Porto, sondern auch am Wochenende das gegen den BVB, das waren so zwei Siege gegen Top-Mannschaften, die junge Truppe jetzt einfach auch mal gebraucht hat. Ich denke, im letzten Spieltag in Istanbul hat man gesehen, oder da haben die Leipziger mal gesehen, was Champions League eigentlich auch ist. Ja, war vor wirklich so einem frenetischen Publikum zu spielen, jetzt so ein wirklich turbulentes Heimspiel gegen eine sehr formstarke Mannschaft zu gewinnen. Das bringt der Mannschaft unheimlich viel Selbstvertrauen. Ich denke schon, dass sie jetzt ihre Aufgaben in der Champions League besser angehen können. Dennoch muss man hier aber auch im Hinterkopf behalten, dass es eine sehr ausgeglichene Gruppe ist. Komischerweise, ironischerweise ist gerade eigentlich mein Favorit in der Gruppe letzter, das ist der AS Monaco. Und Besiktas ist mit einer weißen Weste, 9 Punkte aus 3 Spielen erster. Also es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Aber ich denke, Leipzig hat jetzt wirklich auch begriffen, was Champions League heißt und dementsprechend können sie auch zuversichtlich auf die Rückrunde der Champions League Vorrunde jetzt schauen.
Die Tore in diesem Spiel gegen Porto alle in der ersten Halbzeit gefallen. Manuel, Leipzig in Führung, dann aber den Ausgleich kassiert, zweimal weiter in Führung gegangen, ausgebaut, aber trotzdem immer wieder hinten letztlich auch Gefahr gehabt.
Ja, es ist noch nicht hundertprozentig gefestigt, das Ganze bei Leipzig. Das merkt man nicht nur in der Defensive, dass man sich beim 1:1 war das von einem Einwurf hat übertölpeln lassen und viele Kopfballduelle verloren hat. Man hat auch gemerkt, dass in der Offensive, Hasenhüttl hat es ja schon angesprochen, viele Chancen vergeben wurden, wurden teilweise auch wirklich unkonzentriert abgeschlossen. Wenn sie Überzahlsituationen haben gegen einen Spieler, da habe ich noch eine Szene von Bruma im Hinterkopf gegen Jens Dribbling und schloss dann unter Bedrängnis ab und der Schuss konnte geblockt werden, anstatt dass er ein bisschen das Tempo rausnimmt und Forsberg mitnimmt. Leipzig ist auf gutem Weg, gerade das haben die letzten beiden Spiele gezeigt, aber sie haben zwar beide gewonnen, haben aber auch 4 Tore kassiert. Ich denke, in der Rückrunde der Champions League wird das zu vermeiden sein, weil da spielt man zweimal noch auswärts. Und da darf man sich erstens nicht so naiv anstellen wie in Istanbul und sich so beeindrucken lassen. Und zweitens muss man einfach ein bisschen versuchen, natürlich das Leipzigs Spielstil aggressiv und mit einem intensiven Pressing zu spielen. Aber man muss auch versuchen, in der Champions League ein bisschen Ruhe am Ball zu haben, ein bisschen Ordnung reinzubekommen und ein Spiel auch mal zu verwalten.
Marius, ist das noch Nervosität und dieses ungewohnte Terrain oder sind da auch irgendwo Fehler im System, die du erkennst?
Nein, das ist für mich kein Fehler im System. Es hängt für mich eher primär damit zusammen, dass die Mannschaft oder die Spieler, die auch Ruhe reinbringen können, noch nicht unbedingt so erfahren sind. Außer Kevin Campbell. Also Kevin Campbell hat schon Champions League gespielt, aber Naby Keita zum Beispiel nicht. Wenn man gesehen hat, wie übermotiviert er teilweise gerade beim Auswärtsspiel in Istanbul zu Werke gegangen ist und was er dann am Dienstag abgeliefert hat, das sind für mich zwei verschiedene Spieler. Ich denke, dass das eine Kopf- und damit auch eine Erfahrungssache ist. Und das kriegt man einfach nur durch weitere Spiele, weitere Erlebnisse, von mir aus auch weitere Champions League-Schlachten, weil als ein solches Spiel kann man ja das am Dienstag durchaus bezeichnen. So, durch sowas kriegt man das rein. Und ich denke, dass, der BVB hat unter Jürgen Klopp vor 5, 6 Jahren auch in der ersten Champions League-Saison nicht wirklich überzeugt. Sie sind, glaube ich, sie sind ausgeschieden. Im zweiten Jahr sind sie bis ins Finale marschiert. Das ist einfach wirklich eine Erfahrungssache. Und ich denke, es wird bei RB Leipzig, mit der Zeit kommen.
Nächstes Spiel ist dann beim FC Porto am 1. November. Manuel, wie gehen die Leipziger das dann da an? Sie werden ja sicherlich auch einige Rückschlüsse aus diesem Spiel zu Hause jetzt gezogen haben. Ne?
Genau, sie wissen auf jeden Fall, dass Porto verwundbar ist. Sie wissen aber auch, dass Porto eine extrem kopfballstarke Mannschaft ist. Ich denke, das wird vorher nochmal trainiert. Sie werden vorher nochmal gerade die Defensivkopfbälle als Schwerpunkt nehmen und vielleicht auch noch der Aufstellung was anpassen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Doppel-6 aus Campbell und Keita gesprengt wird und da noch ein etwas defensiv stärkerer Spieler wie Demo oder Ilsanka dort auflaufen wird. Ansonsten ist klar, dass man zwar weiß, dass man, wenn man in Porto einen Punkt holt, den direkten Vergleich gewonnen hat, aber einen großen Vorsprung hätte man dann nicht. Also es ist schon so, dass man dass Leipzig auf Sieg spielen muss, aber mit dem System und der Herangehensweise spielen ja eigentlich ohnehin in jedem Spiel auf Sieg. Also es ist schon möglich, dass sie in Porto gewinnen, wenn sie die richtigen Anpassungen tätigen und sich bei Porto nicht noch großartig was verändert.
Vor dem Spiel in Porto, Marius, geht's aber erstmal im Pokal für Leipzig zum FC oder gegen den FC Bayern. Wenn du dir die jetzigen Formstand der beiden vor Augen führst, mal so den Direktvergleich machst, wie sind die Chancen für die Leipziger da?
Ich glaube, durchaus haben sie Chancen, da die Bayern-Mannschaft zwar jetzt unter Heynckes wieder in einem Aufwärtstrend ist, aber noch nicht, wie Manu schon gesagt hat, zu 100% gefestigt ist. Freiburg und Celtic, das waren jetzt nicht unbedingt die großen Hausnummern. Ich denke, Leipzig hat jetzt enorm Selbstvertrauen durch diese beiden Siege, gegen Dortmund zu gewinnen und danach gegen Porto zu gewinnen daheim. Das bringt tierisch Selbstvertrauen für die junge Mannschaft. Und ich denke schon, dass durchaus Chancen bestehen. Auf der anderen Seite sind die Bayern einfach nun mal die Bayern. Ja, das muss man auch einfach so sagen. Und ich denke schon, dass die Bayern sich da trotzdem noch durchsetzen sollten im Pokal. Egal, was da jetzt, was Leipzig für ein Selbstvertrauen gesammelt haben sollte. Bayern besitzt einfach mehr Qualität. Und ich denke, dass diese Aufwärtsspirale auch so unter Heynckes weitergehen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Pokal dann gegen Leipzig ausscheiden werden.
Manuel, teilst du die Einschätzung?
Ja, sowieso. Ich bin immer optimistisch, was Bayern-Spiele angeht. Also das ändert sich auch in Leipzig nicht. Es wird eng, es kann auch sogar in die Verlängerung gehen, aber ich denke, im Endeffekt wird sich die Qualität durchsetzen.
Die Bayern haben die Leipziger also noch vor der Brust. Die Dortmunder haben sie schon hinter sich in der Bundesliga ja neulich mit 3:2 beim BVB gewonnen. Und die Dortmunder gleich auch Thema bei uns hier beim Champions League Rückblick. Über die müssen wir nämlich sprechen. Über dieses 1:1 bei Apoel Nicosia, das die Dortmunder wohl um alle Chancen beraubt hat, in der Champions League ins Achtelfinale einzuziehen. Das gleich hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Der Champions League Rückblick mit den Kollegen von 90 Plus mit Marius Merk und Manuel Behlert hier auf meinsportradio.de. Wir sind bei der Gruppe von Borussia Dortmund angelangt. Schaut zurück auf dieses 1:1 der Dortmunder in der Gruppe H, dass Dortmund jetzt immerhin den ersten Punkt in dieser Champions League Saison brachte, sie aber auch nur auf Platz 3 stehen lässt. Nicosia ist dank des schlechteren Torverhältnisses noch dahinter auf Platz 4. Und für die beiden geht's dann also wohl nur noch darum, den Europa League Startplatz unter sich auszumachen. Und Real Madrid und Tottenham, die geben in der Gruppe den Ton an nach dem 1:1 der beiden unter der Woche, beide mit 7 Punkten vorne punktgleich und torgleich an der Spitze. Aber wir sprechen über Dortmund. Marius, man hat ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen, dass die Dortmunder ein bisschen wackeln. Gegen Augsburg haben sie schwach gespielt, knapp gewonnen. Gegen Leipzig defensiv ziemlich viele Fehler gemacht. Es hat auch am Ende knapp verloren. Bei Apoel Nicosia haben sie 1:1 gespielt. Wo lagen da die Gründe für die gefühlte Niederlage?
Ja, ich finde, also was ich gesehen habe von dem Spieler, die Dortmunder haben sich nicht wirklich Chancen rausspielen können. Meistens, klar, der Platz war nicht so toll, aber es gibt nicht nur gute Fußballplätze in Europa. Es wurden einfach gegen einen solchen Gegner viel zu wenig Chancen rausgespielt. Im Endeffekt ist es dann auch schwer, bei einer Mannschaft wie Apoel zu gewinnen. Möglicherweise hat Dortmund auch den Gegner ein wenig unterschätzt. Zumindest, wenn man teilweise den Kommentator bei dem Spiel gehört hat, hat man ja im Prinzip gegen einen Drittligisten gespielt. So schlecht ist Apoel aber nicht und dementsprechend sehr ärgerliches Ergebnis am Ende, vor allem im Hinblick auf das Ergebnis aus dem anderen Spiel in der Gruppe.
Mhm. Manuel, gegen diese kompakte Mannschaft von Nicosia fehlten bei den Dortmundern komplett alle Ideen, diesen Riegel irgendwie zu knacken. Sie hatten Ballbesitzquoten von 73%. Warum kamen sie nicht durch? Die glänzen doch sonst eigentlich durchaus durch kreatives Spiel.
Ja, ich denke, das ist so eine kleine das ist eine kleine Formdelle jetzt, die du schon angesprochen hast, die mit dem Augsburg-Spiel schon gestartet ist. Und dann die Außenverteidiger-Problematik zieht sich auch ein bisschen aufs ganze Spiel, weil die müssen das Spiel sehr breit machen. Dortmund spielt mit zwei sehr offensiven Achtern. Die Außenverteidiger müssen, wie gesagt, das Spiel breit machen, auch den Aufbau mit übernehmen. Und das war in letzter Zeit ein bisschen schwieriger. Zagadou ist noch sehr jung und talentiert, aber dem fehlt es natürlich noch an Klasse und Erfahrung. Jetzt hat Bartra rechts gespielt. Also es hat so ein bisschen schon von hinten heraus der Antrieb gefehlt. Und ich fand auch, trotz des Ballbesitzes, es war einfach ein bisschen zu wenig Bewegung in der Offensive. Man hatte vielleicht gedacht, das Spiel gewinnt man auch, wenn man einen Schritt weniger läuft. Und ja, bei Standards kam keine besondere Gefahr auf. Es gab eigentlich nur kurz nach dem 1:1 mal eine Phase, als Dortmund wirklich richtig stark war, als Kagawa noch die Latte getroffen hat. Und solche Szenen mit so viel Tempo, das hätte einfach... Ja, es hätte es deutlich häufiger gebraucht. Insgesamt konnte auch von der Bank konnten keine Akzente gesetzt werden. Pulisic war besonders schwach. Das ist natürlich auch noch ein sehr junger Spieler, den man jetzt nicht allein dafür verantwortlich machen sollte. Aber wenn es so kollektiv nicht läuft, hat auch irgendwie so eine Einzelaktion mal gefehlt, die von einem Spieler wie Pulisic, Jarmolenko, Aubameyang, wem auch immer hätte kommen können. Es war einfach... braucht man nicht drum herum reden, von vorne bis hinten einfach ein schwacher Auftritt.
Ein schwacher Auftritt, Marius, der irgendwo ja wirklich schon sich angedeutet hat, wenn man auch an das Spiel gegen Gladbach mal zurückdenkt. Da haben die Dortmunder zwar mit 6:1 gewonnen, klingt auf dem Papier wie absolut hemmungslos überlegen und im Grunde wie fast nach einer Zweiklassenveranstaltung, nur wenn man sich das Spiel genauer angeguckt hat, hat man ja auch gesehen, Gladbach hatte Chancen, die hatten Lücken aufgedeckt, die die Dortmunder offen gelassen hatten. Auch da hätte es ja durchaus anders ausgehen können.
Ja, die Gladbacher sind in dem Spiel wirklich zu vielen Chancen gekommen, aber im Gegensatz zum Spiel in Nicosia hat Dortmund in dem Spiel sich eben auch Chancen rausgespielt und die dann auch eiskalt verwertet. Ich denke, momentan ist es einfach so, die Mannschaft hat so eine kleine Formwelle, auch was das Selbstvertrauen angeht, ein wenig. Man ist sehr gut gestartet, da war alles rosarot, das ist super gelaufen. Man war mal wieder Tabellenführer, das war der BVB, glaube ich, auch schon einige Jahre jetzt nicht mehr. Also und danach können einfach solche kleinen blöden Erlebnisse, wie sie jetzt wie du jetzt angesprochen hast, die in den letzten Wochen vorgekommen sind, ja, dafür sorgen, dass das Selbstvertrauen wenig zurückgeht, weil so kommt es mir langsam wenig vor. Und Ein großes Problem sind die angesprochenen Abwehrfehler. Also auch gegen Leipzig wurden da teilweise Tore verschenkt, was total unnötig ist. Und gerade ja gegen Mannschaften wie gegen Leipzig oder ich will jetzt nicht sagen APOEL, aber zumindest auf Champions League Niveau ja eiskalt bestraft werden. Und BVB muss auf jeden Fall an seiner Konzentration arbeiten hinsichtlich der nächsten Wochen.
Manuel, allen voran auch Torwart Bürki.
Ja, das ist ein Thema, das jetzt in den letzten Wochen natürlich häufiger aufgekommen ist. Die Fehler haben sich gehäuft und das war wieder ein Blackout. Ich weiß es nicht, ob das jetzt eine Formschwäche ist, die auch bei ihm punktuell nur ist oder ob sich das langfristig weiter so hinziehen wird. Das muss Dortmund auf jeden Fall beobachten. Klar ist, dass man nach dem ein oder anderen Fehler, den er schon zum Champions League-Auftakt gemacht hat, dass man da auch nicht gerade unglaublich sicher ist und dass man dann eine gewisse Verunsicherung oder eine innere Unsicherheit mit sich herumträgt. Das hängt aber natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass das ganze Spiel, denke ich, so ein bisschen dahin plätscherte und die Abwehr ohnehin nicht so einen stabilen Eindruck gemacht hat. Also das wirkt sich dann auch auf einen Torwart, der gerade nicht mit dem größten Selbstvertrauen ausgestattet ist, wirkt sich das auch negativ aus. Ich habe gerade zu seiner Anfangszeit bei Dortmund eigentlich einen Bürki erlebt, der kaum Fehler gemacht hat oder kaum gravierende Fehler gemacht hat. Und dass das jetzt in den letzten Wochen, Monaten sich so angehäuft hat, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beobachten muss, den auch Dortmund beobachten muss. Aber ich denke, wenn Dortmund jetzt in den nächsten Wochen wieder Stabilität reinbekommt, wenn jetzt Schmelzer ist wieder zurück, wenn das wieder funktioniert und die Innenverteidigung grundsätzlich oder das ganze Defensivkonstrukt grundsätzlich Fortschritte macht, dann dürfte im Normalfall auch Bürki wieder Fortschritte machen.
Mhm. Bürki wurde ja auch schon das Vertrauen ausgesprochen. Marius, wahrscheinlich die richtige Variante, so wie Dortmund jetzt reagiert, Torwart stark reden.
Ja, auf der anderen Seite können sie jetzt auch nicht wirklich tätig werden. Man hat zwar noch Roman Weidenfeller in der Hinterhand, aber ich denke, es ist auch jetzt eine Diskussion, die vor allem von außen herangetragen wird. Klar, die Fehler haben sich gehäuft, aber in so einer Situation musst du dann auch einfach deinen Torwart stärken, weil was Manu angesprochen hat, hab ich auch ein wenig beobachten können in den letzten Wochen, dass Bürki durchaus unsicher gewirkt hat und der Gegentreffer in Nikosia, da hat man gesehen, dass das auch ihm wahrscheinlich ja nicht an ihm spurlos vorbeigeht. Und es ist jetzt meiner Meinung nach genau die richtige Entscheidung, den Torwart zu stecken, weil Roman Bürki auch schon sehr, sehr, sehr gute Spiele für Borussia Dortmund gemacht hat. Ich kann mich da, glaube ich, an eine 0-0 gegen Bayern München daheim erinnern, noch von Pep Guardiola damals trainiert, wo Roman Bürki einfach sensationell gehalten hat. Also er kann es auch anders und das wissen die Verantwortlichen. Und von daher ist es genau das Richtige, ihm jetzt den Rücken zu stärken und die Diskussion wenig einzudämmen.
Aber eine andere Diskussion, die hat der Kicker jetzt beispielsweise aufgemacht in der aktuellen Ausgabe. Der hat nämlich den Artikel über Dortmund mit der Scheinriese überschrieben, so sinngemäß letztlich dann im Artikel argumentiert. Ja, so gut wie sie sich fühlen und wie sie zumindest dastehen, sind sie eigentlich gar nicht. Manuel, sie hätten von einem leichten Auftaktprogramm in der Liga profitiert. Auf dieser Euphoriewelle wären sie in den ersten Wochen geritten. Nur das ist jetzt vorbei.
Ja, gut, das kann man natürlich so sehen, kann man aber auch widerlegen. Also du musst in ein Auftaktprogramm, das dir ein bisschen entgegenkommt, musst du aber auch mal erst mit diesem Fußball starten. Also ich fand das Spiel gegen Wolfsburg am ersten Spieltag. Wolfsburg war ja gut, holt auch nicht das Optimum heraus, aber da 3-0 zu gewinnen und dann auch so zu gewinnen, das war schon beeindruckend und man sah einfach, dass Peter Bosz dann auch die richtigen Akzente gesetzt hat und ich glaube, dass bei Dortmund nicht das Problem ist, dass sie am Anfang irgendwie überragend gespielt haben und jetzt schwach spielen. Grundsätzliches Problem sehe ich da eigentlich nicht. Ich sehe eher, dass eine Mannschaft, die auch schon wieder einige Verletzungsprobleme hat und noch Spiele hat, wie Weigl, Götze, die nach längerer Ausfallzeit wieder zurückkommen, dass es einfach noch nicht möglich ist, für Dortmund eine Konstanz aufzubauen, die über mehrere Wochen sich hinzieht. Und ich denke, dass wir das noch nicht so beurteilen können. Natürlich in der Champions League ist die Reise wahrscheinlich vorbei, da braucht man sich nichts vormachen, aber Dortmund hat gerade national alles in der eigenen Hand, hat jetzt in den nächsten Wochen zwar die Bayern, aber ansonsten auch Matches, die sie gewinnen können. Im Pokal spielen sie, glaube ich, in Magdeburg. Also ich sehe da, wie gesagt, keine Riesenprobleme. Jetzt spielen sie am Wochenende in Frankfurt, dann in Hannover. Das sind halt zwei Auswärtsspiele, aber ich denke, dass sie da auch mit 4 Punkten rausgehen können. Wenn man dann Apoel noch schlägt zu Hause und dann zumindest Platz 3 ziemlich fixiert, dann kann man sagen, gut, es hat halt in der Gruppe mit Real und Tottenham nicht gereicht. Und dann könnte die Berichterstattung auch schon wieder ganz anders aussehen.
Alles klar. Wir werden das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen hier auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90plus. Und nachdem wir die 3 deutschen Teams in der Champions League aus dieser Woche abgehandelt haben, schauen wir gleich noch auf ein paar internationale Streiflichter. Da gab es ja auch noch ein paar sehr bemerkenswerte Spiele und ein paar sehr bemerkenswerte Ergebnisse.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
90plus on Air mit der Nachbesprechung des 3. Spieltags der Champions League. Nach den deutschen Spielen schauen wir jetzt nochmal in die internationale Runde zusammen mit den Kollegen von 90plus mit Marius Merk und Manuel Behlert und schauen auf ein paar sehr bemerkenswerte Ergebnisse. So zum Beispiel, Marius, auf das 7:0 von Liverpool in Maribor. Das war ein Spiel, wo sich Liverpool wahrscheinlich auch den gesamten Frust der letzten Wochen von der Seele geschossen hat. Es wurde ja immer, wie gesagt, Liverpool der Chancentod, die machen keine Tore. Jetzt haben sie sich mal richtig, richtig schadlos gehalten.
Absolut. Vor allem, also man weiß ja schon, dass die Offensive von Liverpool, wenn sie zum Laufen kommt, für mich gehört zu den Besten in Europa gehört. Ja. Und ganz wichtig war in dem Spiel, dass sie gleich ein frühes Tor gemacht haben, selbstverständlich auch dem BVB geholfen. Es war nämlich mein Gedanke vor der Partie in Nikosia, dass der Dortmunder bräuchten nur ein frühes Tor. Dann in der Konferenz nach Maribor, und da ist das frühe Tor gefallen. Und danach haben sie auch noch gleich nochmal nachgelegt. Und von da ist es eigentlich dann von selbst gelaufen. Ist aber auch natürlich, man muss schon sagen, großer Klassenunterschied gewesen. Also Maribor ist jetzt eigentlich keine Champions-League-würdige Mannschaft. Zumindest in dem Spiel sind sie überhaupt nicht Champions-League-würdig aufgetreten. War auch mal ganz gut, dass die Liverpooler Defensive nicht gefordert wurde, weil in den letzten Wochen sie eigentlich auch schon meistens mindestens ein Tor gemacht haben. Nur haben sie auch mindestens eins in der Regel kassiert. Mhm. Und dementsprechend war es mal gut, auch für die Abwehr, dass sie null gestanden hat, auch wenn es nur Maribor war. Ja, und der Sturm, vor allem Mohamed Salah, sollte ja unglaublich viel Selbstvertrauen jetzt für die kommenden Wochen in der Premier League getankt haben.
Manuel, ist das dieser Knotenlöser gewesen, den sich Klopp auch immer wieder gewünscht hat?
Das kann auf jeden Fall sein. Das Selbstvertrauen ist jetzt wieder gestiegen. Man weiß, dass man die Tore in den entscheidenden Situationen machen kann. Aber wie man so schön sagt, das werden die nächsten Spiele jetzt zeigen. Also Plan 7:0 in Maribor, das gibt schon mal einiges her. Das hat auch durch die Niederlage von Sevilla natürlich Liverpool in eine Position manövriert, die richtig gut ist. Jetzt geht es am Wochenende aber zu Tottenham, und das wird schon wieder ein ganz anderes Kaliber, und da wird man nicht so viele Chancen bekommen. Tottenham ist eine sehr diszipliniert verteidigende Mannschaft. Ich denke, nach dem Spiel weiß Liverpool eher, wo man steht, aber natürlich ist es für die Form, für die Berichterstattung, für das grundsätzliche Mannschaftsklima natürlich absolut wichtig, so ein Spiel auch mal so hoch zu gewinnen.
Sevilla verlor mit 1:5 bei Spartak Moskau in der Tabelle. Liverpool mit 5 Punkten, punktgleich mit Spartak Moskau an der Spitze. Sevilla 4 Punkte, Maribor am Ende mit 1 Punkt. Also doch sehr eng in der Gruppe E. In der Gruppe F, da läuft Manchester City weiter ohne Verlustpunkt davon. 9 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf Schachtor Donetsk, die mit 2:1 bei Feyenoord gewann. Feyenoord letzter mit 0 Punkten, und der Napoli ist Dritter mit 3 Punkten. Die haben nämlich gegen Manchester City verloren. Marius, wir haben in unserer Premier League Rückblicksendung regelmäßig auch gesagt, ja, City super unterwegs, es sieht alles toll aus, es braucht aber mal so einen richtigen Härtetest, es muss mal ein richtig harter Gegner kommen. Napoli eigentlich so ein richtig harter Gegner.
Ja, so haben sie sich auch präsentiert. Wenn man überlegt, dass sie auch noch einen Elfmeter verschossen haben, das Spiel hätte gut und gerne auch unentschieden ausgehen können. Zu Beginn, City hat gleich 2 frühe Tore gemacht, Da hat man schon in den ersten Minuten gedacht, okay, das wird wahrscheinlich so ein Torfestival, wie es in den ganzen letzten Wochen der Fall ist. Es haben ja gerade auch wieder erst am Wochenende gegen Stoke da in 7 Tore geschossen. Aber Neapel hat dann immer besser ins Spiel gefunden. Pep Guardiola hat dann auch nach dem Spiel in typischen Art gesagt, dass es möglicherweise die beste Mannschaft war, der jemals gegenüberstand als Spieler und Trainer. Ich glaube, man weiß mittlerweile, wie man so ein Statement bei Guardiola einzuschätzen hat. Trotzdem hat Neapel ja dem Spanier den nötigen den Respekt abgenötigt. Mhm. Und also ich bin generell ein Fan von Neapel, wie sie unter Sarri spielen, ist auf jeden Fall der italienischen Mannschaft, der man am besten zugucken kann, ganz klar. Und die haben City auch wirklich an ihre Grenzen gebracht. Und vor allem kann City froh sein, sie scheinen mit Alisson mal wirklich einen richtig guten Torwart zu haben, nachdem da im letztes Jahr mit Claudio Bravo das nicht so funktioniert hat. Also auch wenn der Sieg knapp war, finde ich, kann Guardiola einige positive Erkenntnisse mitnehmen.
Hat man sich ja auch einiges kosten lassen. Also City in der Gruppe F mit 9 Punkten an der Spitze, 8:1 Tore. Übrigens genau die gleiche Ausbeute, die in der Gruppe A der große Lokalrivale Manchester United hat. Die haben jetzt unter der Woche bei Benfica Lissabon mit 1:0 gewonnen. Parallel dazu verlor ZSKA Moskau zu Hause gegen Basel mit 0:2, United also 3 Punkte vor Basel in der Tabelle an der Spitze. Manuel, wenn du die beiden Manchester-Clubs vergleichst, sind ja doch unterschiedliche Spielweisen, unterschiedliche Trainertypen, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Ja, sind ja auch in der Liga fast gleich auf. Also das sind auf jeden Fall die beiden Mannschaften, denke ich, die in England in dieser Saison die Meisterschaft unter sich ausmachen. Chelsea hat schon Rückstand, Arsenal hat Rückstand, Arsenal hat ohnehin nicht die Qualität, um im Meisterschaftsrennen eine Rolle zu spielen. Tottenham hat auch schon ein bisschen Rückstand, will diese Saison auch mal in der Champions League weiterkommen. Ich denke, dass beide Manchester-Teams wirklich deswegen so spannend zu verfolgen sind, weil sie eben so ein bisschen gegensätzlich spielen, wenngleich natürlich Mourinho und mit einer Offensive aus Martial, Rashford, Mkhitaryan, Lukaku und einem bald wieder fitten Ibrahimovic auch einiges rausholen kann. Aber das Spiel gestern bei Benfica war eigentlich so ein typisches Mourinho-Auswärtsspiel in der Champions League. Man hat sich ein paar Chancen rausgespielt, stand defensiv ziemlich stabil, hat vor allem mit dem Hintergrund der Tabellensituation, dass man wirklich schon 6 Punkte auf Vorsprung hatte vor Benfica, wusste man, Benfica muss was machen. Und dann fällt ein Tor, das ist kurios ohne Ende. Der Torwart läuft quasi mit dem Ball ins eigene Tor. Wahnsinn, der Junge ist wirklich talentiert, aber das war ein wahnsinniges Gegentor, dass das so nicht fallen darf. Aber klar, Manchester United hat jetzt 9 Punkte. Kann mit dem Heimsieg gegen Benfica die Sache schon komplett regeln. Also auch in Richtung Gruppensieg. Mhm. Der Mourinho wird dann in den letzten beiden Spielen vermutlich schon Kräfte schonen können. Und genau das spielt ihm ja auch in die Karten.
Und als ob der FC Chelsea es regeln könnte gegen den AS Monaco in der gegen die Roma natürlich in der Gruppe C, so sah es zumindest gestern auch über weite Strecken aus. 2:0 führten die Blues schon, aber am Ende ging es 3:3 aus in einem extrem turbulenten Spiel. Marius, was ist mit Chelsea los gewesen?
Weil Antonio Conte hat für mich da einen gravierenden Fehler gemacht, nämlich die Auswechslung von David Luiz. Danach war nämlich auch lustig, David Luiz mal mit Ordnung in Verbindung zu bringen, aber es war gestern nun mal so. Danach ist die Roma viel besser ins Spiel gekommen. Edin Dzeko, der sich sowieso momentan in einer Art Überform befindet, hat dann auch wirklich ein absolutes Traumtor gemacht. Einen fantastischen Volley mit links. Und AS Rom ist generell eine Mannschaft, die sich bisher sehr gut in dieser starken Gruppe präsentiert. Da haben wir auch jetzt schon 3 Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid. Haben einen Punkt jetzt in London mitgenommen. Man muss auch erstmal 3 Tore an der Stamford Bridge schießen. Und dementsprechend wird es da auch noch spannend sein, wie die Gruppe ausgeht. Bei Chelsea auch ein bisschen unglücklich, durfte gestern mal wieder Christensen ran, der letztes Jahr noch an Gladbach, die letzten beiden Jahre noch an Gladbach ausgeliehen war, der da in einigen Situationen auch ein bisschen unglücklich aussah. Zum Beispiel bei dem Anschlusstreffer von Kolarov, fälscht er den Ball noch ab. Natürlich darf Kolarov aber auch nicht so über die Seite durchlaufen. Aber ein bisschen unglücklicher Auftritt gestern Abend von Andreas Christensen, was mir sehr leid tat, weil ich gerade ihn für einen wirklich unglaublich talentierten Verteidiger halte.
Also sehr turbulentes Spiel dort an der Stamford Bridge. Zweiten Spiel der Gruppe in Karabakh, bei Karabakh Aktam, Atletico Madrid nur 0:0 geholt. Ohne Koke, Manuel, läuft bei denen nichts.
Ja, das Spiel war Wahnsinn. Ich habe mir das angeguckt um 18 Uhr. habe gedacht, dass das ja Karabakh zwar Gegenwehr leisten würde, aber dass das im Endeffekt doch eine relativ lockere Nummer wird. Aber Pustekuchen, Atletico war ja über weite Strecken nicht mal besser. Die haben das Spiel nicht mehr dominiert. Ich fand gerade Gaetan gestern, den ich bei Benfica eigentlich immer für einen sehr fähigen Spieler gehalten habe, bei Atletico scheint es nicht so richtig zu funktionieren. Das war Wahnsinn, was der gestern veranstaltet hat. Habe ich noch einen Konter von Atletico im Hinterkopf in der ersten Halbzeit. Da kam sie die Chance, wenn er das Spiel schnell macht, in Höhe der Mittellinie mit 4 oder 5 gegen 3 zu laufen und er dreht sich und möchte einen Hackenpass spielen und spielt ihm den Gegner in den Fuß. Das war gestern auch so eine Mischung aus mangelnder Durchschlagskraft, fehlender Spielkontrolle, weil Karabakh immer wieder gute Konteransätze hatte und vielleicht auch einen Schuss Überheblichkeit. Das 0-0 war dann im Endeffekt die logische Konsequenz. Karabakh hatte noch kurz vor Ende eine Chance mit 10 Mann, weil ja ihr Stürmer mit einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, hatten sie trotzdem noch eine Chance am Ende, wo, weiß nicht welcher Stürmer es war, ich glaube Hüseynov, nee, El-Yunusi war es genau, der hatte noch einen Ball aus der Luft genommen, wenn er den noch ein bisschen besser trifft, wenn er da sich noch ein bisschen Zeit lässt und das Ding fliegt in den Winkel, dann ist Atletico so gut wie raus. Mhm. Jetzt haben sie aber auch nur 2 Punkte, also es ist, sieht wirklich nicht gut aus für Atletico im Moment.
Also man hofft sicherlich inständig, dass Diego Costa und auch Vitolo demnächst dann mal spielen dürfen. Die sind ja beide verpflichtet, dürfen aber ja aufgrund der Transfersperre noch nicht eingesetzt werden. Im Moment sieht's in der Tabelle also so aus. Chelsea 7 Punkte vor Roma mit 5 Punkten, Atletico 4. Dritter mit 2 Punkten und Karabakh Aktam 4. mit 1 Punkt. Und eine Gruppe haben wir noch, die Gruppe D, nämlich mit dem FC Barcelona an der Spitze. Der hat sich mal wieder standesgemäß mit 3-1 durchgesetzt. Zu Hause gegen Olympiakos Piräus. Die Griechen sind Letzter, Barcelona verlustpunktfrei Erster. Auf Platz 2 Juventus Turin, die sich mit 2-1 zu Hause gegen Sporting Lissabon behaupten. 6 Punkte haben, Sporting hat 3 Punkte. Marius, wenn du auf dieses Spiel guckst und auch auf die bisherige Saison der Turiner, die ja am Wochenende dann auch verloren hatten gegen Lazio, die Automatismen, die man in den letzten Jahren drin hatte, die auch immer so traumwanklerisch sicher funktionierten, die sind einfach nicht mehr da, was nicht nur am Abgang von Bonucci hängt.
Nein, das hat natürlich damit zu tun, aber man muss ja auch sagen, dass die Abwehr schon auch in den letzten Jahren schon ein gewisses Alter hatte. Und es ist ja nicht so, dass die Herren Basali, Buffon oder Chiellini aufhören zu altern. Es ist einfach, die Abwehr hat halt jetzt ein gewisses Alter erreicht und es ist nun mal nicht mehr so, es läuft nicht mehr so rund. Gestern, das war auch wieder ein hartes Stück Arbeit gegen Sporting. Der Siegtreffer von Mandzukic konnte erst in den letzten 10 Minuten erzielt werden. Juventus wirkt in diesem Jahr, wie gesagt, nicht so stark und ich bin mal gespannt, wie der Verein noch reagieren wird in den kommenden Wochen, weil zumindest hab ich schon lange nicht mehr erlebt, dass man auch in der Liga nicht so dominant ist. Und es ist schon eine Entwicklung, die überrascht. Also meiner Meinung nach war die Juve-Mannschaft oder die Generation jetzt in dieser Juve-Mannschaft im letzten Jahr auf ihrem absoluten Höhepunkt. Und ich glaube, dass es jetzt einfach auch leider ein bisschen bergab gehen wird und man da auch schauen muss, ob man nicht vor allem in der Defensive einen Umbruch vollziehen muss.
Also wird man mal gucken, was dann bei der alten Dame noch so alles passiert. Die Champions League ist ja erst 3 Spieltage alt. 3 Folgen noch. Am 1. November geht's dann weiter. Und dann werden wir uns auch dann an dieser Stelle wieder hören und dann über den 4. Spieltag hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90plus sprechen. Ich sage für heute vielen Dank an Marius Merk und Manuel Behlert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.